unser Lehrer bist, dass du die Herzen von uns kennst. Und ich danke dir, dass du uns ansprichst. Und wir sind gespannt auf all das Gute, was wir erfahren. Je mehr wir lernen, wie groß du bist, himmlischer Papa. Und je mehr wir wissen, was es wirklich bedeutet, in diesem neuen Bund zu stehen, es ist vollbracht. Danke, Herr Jesus. Amen. Es ist jetzt schon länger her. Da hatten wir ja begonnen zu sprechen, dass wenn wir auf Jesus schauen, in den Evangelien schauen, im Wort schauen, in der Bibel schauen, dass Jesus derjenige ist, der uns Gott zeigt. Der uns zeigt, wie das Herz Gottes schlägt. Wir haben gehört, dass Jesus auch uns das, unser Herz offenbart, wenn er auch das Herz der Menschen offenbart, wenn er unterwegs war. Und wir waren dann stehen geblieben über dem Herzen Gottes, dass er unser Versorger ist, dass er unser Heiler ist. Und heute kommt etwas, was so immens wichtig ist. Aber ich möchte vorher dringlichst das ermahnen, was die Bibel uns sagt. Dass wir nicht das Wort Gottes unseren Umständen, unseren Gefühlen anpassen. Wir passen nicht den Inhalt des Wortes Gottes unseren Erfahrungen an, sondern wir passen unser Leben dem Wort Gottes an. Und wenn wir merken, unser Leben steht in einem Widerspruch, unser Denken, unser Fühlen, unsere festen Bastionen, wo wir denken, das wäre richtig, steht im Widerspruch zu dem, was wir an Jesus sehen. Und wir wollen in die Freiheit hineinkommen, dann ordnen wir uns dem unter, was wir in Jesus sehen und nicht dem, was wir denken, was richtig wäre. Wir können hier vorne stehen und uns den Mund fusselig reden. Es ist ein Angebot für jeden, in die Freiheit zu kommen. Aber wenn ihr das nur sonntags hier hört und in der Woche alles andere wieder wichtiger ist und wir nicht über dem Wort Gottes nachsinnen, dann werden wir keine Veränderung erfahren können. So einfach ist das. Der David, was können wir vom König David lernen? Er wurde als junger Mensch gesalbt zum König. Was hatte er davon? Jahrelang Verfolgung. Angst. Er musste sich um Leute kümmern, die auch verfolgt waren, um seine Familie. Er hatte kein Zuhause. Er war immer auf der Flucht unterwegs. Aber in seinen Psalmen zeigt er uns immer wieder, nachts sinne ich auf meinem Lager, des Tags sinne ich über deinem Wort. Ich lobe dich, ich preise dich mit Psalmen, nachts spiele ich auf meiner Harfe. Das zieht sich durch die Psalmen hindurch. Und es ist für mich wirklich ein Herz zerreißen, immer wieder zu sehen, wie wir Christen alles andere wichtiger sehen als sein Wort. Wie schnell ist der Griff am Handy, schnell meine WhatsApp geguckt, schnell meine Nachricht gehört. Schnell mal das geguckt, schnell mal das. Und es ist wirklich so, Gottes Wort hat keine Wichtigkeit mehr. Aber wir sind zu so wunderbaren, großen Dingen berufen in Jesus. Und das geht nur über diesen Weg. Das ist unsere Verantwortung. Eines jeden Verantwortung. Was mache ich mit meiner freien Zeit? Wie nutze ich die Stunden in der Nacht, wenn ich wach liege? Wie nutze ich die Zeit, wo es Schmerzen gibt? Wie nutze ich die Zeit, wo mir wirklich die Granatsplitter um die Ohren fliegen von Hass, von Wut, von Gemeinheit? Das gibt es. Wie nutze ich diese Zeit? Sinne ich über dem, was Gottes Wahrheit sagt? Dass er meine Zufluchtsstätte ist? Oder versuche ich, mich abzulenken? Also ich mache euch Mut, wenn wir jetzt heute über einen Aspekt des Herzens Gottes hören, lasst euch bitte, bitte darauf ein, egal in welcher Situation ihr gerade steht. Es ist wunderbar, dass Judith das schon so vorbereitet hat. Miriam, bitte erstmal Jesaja 61, die Verse 1 bis 3. Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Hier haben wir es zu tun und mit lebenseinschränkenden Dingen. Und er ist gekommen, um das wegzumachen. Weiter bitte. Um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden. Um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Und jetzt bitte Lukas 4, Vers 18. Jesus war in Kapernaum, wo er sein Zuhause hatte, und er ging in die Synagoge und da wurde ihm dann die Schriftrolle gegeben und er las dann das, was wir eben gehört haben, vor. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Machen wir bitte die 19 noch. Und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Das, was in Jesaja stand, ist mit Jesus in persona aktiv geworden. Die Bibel stimmt. Die Bibel stimmt. Alles, was in der Bibel steht, stimmt. Egal, was ihr gelesen habt, egal, was ihr gehört habt, die Bibel stimmt. Es gibt genug wissenschaftliche Beweise. Und es werden immer mehr. Diese Wolke der Zeuge, archäologisch alleine, Zeittafeln werden gefunden. Dinge werden gefunden, die sagen, dass da stimmt. Und das ist die Voraussetzung, dass wir wirklich sagen, das stimmt 100%, um glauben zu können, dass wir verändert werden können. Könnt ihr einen Amen dazu sagen? Also Jesus ist gekommen und hat uns das Herz Gottes offenbart. Wir wollen heute, na, ich lasse euch die Spannung noch ein bisschen, Matthäus 12, Verse 9 bis 13. Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Eine verdorrte Hand hatte der. Das heißt, diese Hand, in einer anderen Bibelstelle ist es die rechte Hand, mit der man ja auch arbeitet, diese Hand konnte nichts mehr tun. War verdorrt, verschrumpelt. Wenn was verdorrt ist, ist es ausgetrocknet. Ne? Da ist kein Leben mehr drin. Tot. Diese Hand war verdorrt. Und dieser Mann war in der Synagoge. Und sie fragten ihn und sprachen, darf man am Sabbat heilen, damit sie ihn verklagen können. Weiter. Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat und wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat wohl Gutes tun. Dann sprach er zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und sie wurde gesund wie die andere. Ich habe es extra gekürzt, weil diese Sachen werden oft genommen, um auch die Herzenshaltung der Pharisäer zu gehen. Aber mir geht es um den Menschen mit der verdorrten Hand. Es geht mir darum, wie Jesus auf ihn reagiert hat. Und dass es bedeutet, etwas Gutes zu tun, wenn man einen Menschen heilt. Ihr müsst euch vorstellen, damals gab es noch keine Computer, keine technischen Hilfsmittel, wenn man so eine Hand hatte, um das zu puffern. Das heißt, dieser Mensch musste mit seiner linken Hand arbeiten und da es ja wirklich alles handwerkliche Arbeit war, könnt ihr euch vorstellen, dass das schwierig war und dass er nicht so sehr gut für den Lebensunterhalt aufkommen konnte. Und ihr könnt euch vorstellen, ein erwachsener Mann mit einer verdorrten Hand, wir wissen nicht, wie lange er das hatte, dass der in seinem Herzen nicht gerade froh darüber war. Und dass er jedes Mal, wenn irgendwas zu tun war, wenn irgendwas aufzuheben war, und er mit dieser Hand nicht zugreifen konnte. Und er hatte da vielleicht so. Und er wurde immer bei allem, was er tun wollte, an diese Hand erinnert. Was glaubt ihr wohl, was in dem Herzen von dem Mann war? Bitterheit? Frustration? Hilflosigkeit? Zorn? Das trug er mit sich rum. Und zu dem körperlichen Handicap kam das Handicap in dem Herzen. Aber er ging trotzdem in die Synagoge. Da steht nicht, dass er wegen Jesus ging. Er ging in die Synagoge und Jesus ging, weil es Sabbat war, in die Synagoge, um zu lehren. Und da trafen sich beide. Und Jesus sagt, streck deine Hand aus. Und wir wissen von Jesus, der hat nicht irgendetwas nur gesagt, sondern wenn Jesus was gesprochen hat, war das im Einklang mit dem Gefühl in seinem Herzen. Und er sagt, streck deine Hand aus, dein Arm aus, er tat es und in dem Moment konnte der Mann seine Hand bewegen, voll benutzen. Sie war wieder hergestellt. Hier steht, sie wurde gesund, wie die andere in der Elberfelder steht, sie wurde wieder hergestellt. Und das ist der Aspekt, den wir heute betrachten wollen. Gott hat das Herz der Wiederherstellung. Wiederherstellung heißt, etwas, was kaputt ist, wird in einen ursprünglichen, gesunden Zustand versetzt. Egal. Schnurz blieb mir egal. Wie lange dieser ungesunde Zustand schon war oder ist. Egal, was wir denken, egal, was wir fühlen, welche Erfahrungen wir haben, das Herz dieser Wiederherstellung Gottes, das ist da. für jeden. Und das ist wichtig, dass wir darüber nachsinnen. Denn wenn das Herz der Wiederherstellung das Herz Gottes ist, sprich das Herz Jesu ist, weil Jesus und Gott sind eins. Und wenn nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir lebt, der Auferstandene, die Wiederherstellung hier war, bevor er am Kreuz war, unter dem alten Bund. Ja? Wie viel mehr erst jetzt, nach dem Kreuz, nach der Auferstehung. So, wenn dieses Herz der Wiederherstellung in uns lebt, durch Jesus, durch den Geist Gottes, und wir merken, dass wir aber mit einer Gesinnung leben, da ist sowieso nichts mehr zu machen, dann wird es Zeit, dass das in uns lebendig wird, dass wir uns in diesen Denkstrukturen, wo wir mal wieder daran erinnert werden, und da ist sowieso nichts zu machen, das war schon immer so, und darüber nachsinnen und wirklich ein Bild schaffen der Wiederherstellung in uns. Bitte mach mal Markus 2, die Verse 1 bis 5. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum, und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr da war, auch nicht draußen bei der Tür, und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und jetzt bitte Vers 11. Ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Bitte nochmal zu 5 zurück. Da ist dieser Gelähmte auf seiner Matte, der dann zu ihm runtergemacht wird. Gut, wenn man gute Freunde hat, so wie er, die einen genau dorthin bringen, ins Zentrum, wo man hingehört, um Heilung zu erfahren. Aber Jesus, wir wissen, dass Jesus in die Herzen gesehen hat, durch den Geist Gottes, und er hatte auch hier wieder die Erkenntnis, was das Problem war. Das schlimmste Problem war nicht das Gelähmtsein, sondern das schlimmste Problem war die Sünde bei diesem Mann. Wir wissen nicht, was es für eine Sünde war. Hat er vielleicht Gott angeklagt? Oder hat er irgendwann mal was gemacht, dass er dann diese Lähmung bekam? Wir wissen es nicht, was war. Es war aber eine Sünde da, und diese Sünde war das, was diesen Menschen in eine Starre hineinbrachte, in seinem Fühlen auch. Der war gelähmt, der war nicht nur so gelähmt, der war überhaupt gelähmt. Und Jesus sieht das Problem und weiß, zuerst mal muss das wiederhergestellt werden. Und er sagt: Sohn, deine Sünden sind vergeben. Das durfte er, weil er Gottes Sohn war, durfte er Sünden vergeben. Obwohl die Sünde am Kreuz noch nicht vergeben war. Aber er durfte im Vorhinein Sünden vergeben. Einmal im Jahr haben ja die Israeliten sowieso das Passahlamm geschlachtet. Und da war ja auch Sündenvergebung mit dem Spiel für ein Jahr. Aber wenn er das sagt, so, und deine Sünden sind dir vergeben, die waren weg. Das ist das Herz der Wiederherstellung Gottes. Deine Sünden sind dir vergeben. Und dann sagt er, steh auf und geh. Und er stand auf, aber wie nix. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der uns die Sünden vergeben sind. Und auch da, wenn wir merken, wir haben in uns immer noch eine Selbstanklage, dann wird es Zeit, dass wir über unseren großen Gott nachsinnen, was da am Kreuz geschehen ist, dass die Sünden vergeben sind. Und nur so kommen wir aus sündhaftem Verhalten raus, indem wir über den nachsinnen, der die Sünden vergeben hat. Johannes 8, die Verse 3 bis 5. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Und jetzt bitte, wir gehen auch wieder auf diesen Zwischenpart nicht ein. Geh nochmal bitte zurück zu der Frau, die sie dir bringen. Da ist eine Frau. Kann man Ehebruch alleine begehen, frage ich euch mal kurz. Warum bringen sie nur die Frau, nicht den Mann? Das gehört wohl dazu. Ne? Aber sie ist gebracht worden. Und wir wissen nicht, warum sie den Ehebruch gemacht hat, aber was wir unter Garantie wissen können, dass sie Angst hat. Weil sie weiß, Steinigung steht mir bevor. Auf frischer Tat ertappt. Eine Fehlentscheidung getroffen. Eine Fehlentscheidung. Die Gefühle nachgegeben. Und dann wird sie von diesen Männern nicht gerade liebevoll. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie sie sie vor sich hin so treiben und stopfen. Und sie sind voller Hass. Und wie sie sich fühlt. Es gab noch kein Taxi, wo man sie reingesetzt hat, um sie zu Jesus zu bringen, sondern die wurde genau von der Stelle, wo sie ertappt haben, durch die Menschenmengen hindurchgetrieben. Welche Schmach! Da waren Leute, die sie kannten. Die Frau war eigentlich schon fertig, bevor sie überhaupt zu Jesus gebracht wurde. Einem Zustand, der es ausgeliefert sei. Bitte jetzt Verse 10 und 11. Da richtete sich Jesus auf, und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? In der Zwischenzeit, wie gesagt, hat Jesus die entsprechende Frage an die Ankläger gestellt, sodass die dann wirklich wie so, naja, sie waren tief getroffen und sind weggegangen und haben nicht mehr angeklagt. Und jetzt ist diese Frau bei ihm alleine. So. Wie würden wir oft reagieren? Wir würden sagen: Hör mal zu, du hast ja wohl ein bisschen einen Fehler gemacht. Sei mal froh, dass dir da jetzt nichts passiert ist. Dass ich dich da rausgehauen habe, bis deine Ankläger verschwunden sind. Würden Menschen sagen. Ich als Mutter habe auch Sachen gesagt, wenn ein Kind was gemacht hat und dadurch dann einen Schaden bekommen hat, was nicht so groß war, habe ich gesagt: Ja, ist doch klar, sie hat doch selbst eingebrochen. Du hast gesagt, ich lerne nicht für die Arbeit. Pech gehabt, also hast jetzt deine 5 kassiert. Ne? Das sind wir. Ne? Oder ich habe dir gesagt, du sollst da nicht jetzt nachts rumgehen. Dass du da jetzt ausgerutscht bist, weil du was nicht gesehen hast, das ist doch klar. Reagieren wir doch oft, oder tue ich das nur? Kinder lernen leider oft so. Ich weiß von Jonathan, ich habe es dir schon erzählt. Bitte fass nicht auf die Herdplatte, es ist heiß. Aufgepasst. Aber er hat nicht geschrien, da wusste das selbst. Also so Sachen macht man, ja? Auch als Erwachsener machen wir Sachen, wo wir genau eigentlich so könnte ein bisschen daneben gehen und dann machen wir es trotzdem. Und dann geht's daneben. Aber Jesus sagt Folgendes, als sie sagt, niemand Herr, Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. So verurteile ich dich auch nicht. Das ist das Herz Gottes und das ist die Wiederherstellung. Zuerst kommt die Wiederherstellung, so verurteile ich dich auch nicht. Ich rechne dir das nicht zu. Welche Last muss da abgefallen sein? Einige Minuten vorher noch Angst vor der Steinigung, vom Tod. Und jetzt sagt er, so verurteile ich dich auch nicht. Das war ja nicht eine kleine Lappalie, was sie da gemacht hat. Und dann sagt er ihr, geh hin und sündige nicht. Erst als sie freigesetzt wurde, hat er gesagt, geh hin und sündige nicht mehr. Erst wenn wir frei sind, können wir Dinge unterlassen. Das Herz der Wiederherstellung. Das Herz der Wiederherstellung. Das ist im Einklang mit der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. In anderen Übersetzungen, sie denkt zu. Sie freut sich mit der Wahrheit. Sie ist langmütig. Sie ist gütig. Das müssen wir uns verinnerlichen, weil wir so ganz anders tun. So ist Gott zu uns. Zuerst will er uns wiederherstellen. Lukas 15. 11 bis 13, bitte. Hier geht es um ein Gleichnis. Jesus hat Wahrheiten Gottes in Gleichnissen erzählt, in Geschichten. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und eigentlich müsste man zwischen dem und dem nächsten Satz eine lange Lücke lassen, weil der Vater, der wusste eigentlich, wie sein Sohn tickt. Und der Sohn wusste, warum er das Vermögen haben will. Das steht hier nicht, das steht nur so ganz kurz. Aber stellt euch vor, der Vater weiß, was der Sohn mit seinem Vermögen machen wird, weil er seinen Sohn kannte. Und der Sohn wusste auch ganz genau, was er mit dem Vermögen des Vaters machen wollte, für das er gar nichts getan hatte. Das steht eigentlich dazwischen. Und da es zwei Söhne waren, ein gerechter Vater, teilte er ihnen das Gut auf, also das Erbe auf. Bitte weiter. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen. So. Vermögen, was war damals Vermögen? Das war kein Bankkonto, das waren Schafe, das waren Rinder, das war Ackerland, das war vielleicht sogar Sklaven. Gehörte auch zum Vermögen dazu. So, das kann er nicht alles mitnehmen. Der wollte nämlich raus in die Welt. Der wollte Dinge erleben. Und das musste der erstmal verscherbeln. Das hat er verkauft. Ob er den meisten Preis dafür bekommen hat, steht hier auch nicht geschrieben. Aber er hat es verkauft und hat eigentlich nur das mitgenommen, was er brauchte und was ihn nicht beschwert hat. So. Er packte alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Weg war's. Wie gewonnen, so zerronnen. Man hatte gar keinen Bezug dazu gehabt. Und wenn man keinen Bezug zum Vermögen des Vaters hat, dann zeigt das eigentlich, dass man gar keinen Bezug zu seiner Familie hatte, richtig. Man sich permanent um sich selbst gekreist hat, um seine Wünsche, um die Dinge, die man mal macht, wenn man endlich erwachsen ist oder wenn man das kann. Also ein selbstzentriertes Leben. Also er verschleuderte sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Der Vater wusste das. Als er ihm das Geld, das Vermögen gab, nicht das Geld, die Sache, er wusste, das kann schlecht enden. Aber er hat es ihm trotzdem gegeben. Wir haben auch viele Dinge von Gott bekommen. Wir haben Zeit bekommen von Gott. Irgendwie Zeit. Wie viel verschleudern wir diese Zeit? Wir haben Talente bekommen. Wie viele lassen wir brach liegen? Und es ist wahrlich nicht immer so, dass wir das extra machen, sondern das sind eben diese Dinge, die im Herzen verkrustet sind, die uns davon abhalten, mit diesem Vermögen zu haushalten. Ja? Also, er verschleudert sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Er hütet irgendwann die Schweine. Und dann kommt diese Hungersnot, wie gesagt, kurz vorher. Und er hat nichts mehr zu essen. Selbst das Schweinefutter, was, das sind Johannesbrotkernschoten, ich weiß nicht, wer das kennt, ich habe die schon gegessen. Das sind so lange Schoten. Kalle, kennst du Johannesbrotkernschoten? Das sind so schwarze, lange Schoten, die haben so Kerne drin, so schwarze. Du kennst das, ist so ein spezieller Geschmack. Und da haben sich die Armen von ernährt und auch die gab es nicht mehr. Und er hütete da also die Schweine. Und dann geschieht Folgendes, bitte machen wir jetzt Vers 17 bis 24. Er kam wirklich an diesen Punkt, wo er sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss? Ich aber verderbe vor Hunger. Auf einmal erinnert er sich an zu Hause. Und er sagt, Moment mal, die Tagelöhner, die jeden Tag neu um Arbeit werben, die, selbst die haben von meinem Vater, kriegen die so zu essen. Also es war ein guter Vater, das merken wir. Sonst hätten die Tagelöhner nicht mehr Brot im Überfluss. Ne? Und jetzt wusste er auf einmal, mein Vater, der gibt denen Brot im Überfluss. Weiter bitte. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Noch weiter. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Also, wir können davon ausgehen, dass der ziemlich verdrext aussah. Stank wahrscheinlich auch. Er wird keine schönen Kleider mehr angehabt haben. Weil alles, was schön war, muss man, wenn du Hungersnot ist, verkaufen, um irgendetwas zu essen zu bekommen. Er hatte sehr wahrscheinlich nur noch sein Untergewand an. Und wenn man dann auch noch bei den Schweinen arbeitet, dann wird man schon schmutzig. Schuhe hat er wahrscheinlich auch keine mehr gehabt. Das werden wir nachher sehen. So, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, und fern ist fern, weil fern kann man nicht sehen. Man kann in der Nähe sehen, aber er war noch fern und trotzdem sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Das heißt, das Herz des Vaters hat die ganze Zeit mit dem Sohn mitgefühlt, hatte Dinge geahnt. Das ist ja ein Gleichnis. Und der Vater, es geht um den Vater eigentlich in diesem Gleichnis. Gott weiß das Herz. Er hat seinen Sohn losgelassen, hat ihn Fehler machen lassen, war aber jederzeit bereit, ihn zurückzuholen. Wie ticken wir Menschen, habe ich jetzt noch, vorgestern rief meine Schwiegermama an und sagte, oh, es ist was passiert, meine Freundin aus dem Saarland ist gestorben. Und jetzt ist er ganz alleine, der Mann, und der eine Sohn ist noch einfach ausgewandert, ohne sich zu verabschieden, und der andere ist zwar noch da, aber der Vater hat gesagt, der braucht mir nie mehr ins Haus zu kommen. Das höre ich immer wieder. Kinder machen Fehler und Eltern sagen, das war's. Dort, wo die Ruth bei dem Vermieter auch wohnt, der hat auch einen Sohn. Die Wohnung, wo Ruth drin wohnt, war eigentlich für den Sohn gebaut. Und der Sohn hat irgendwas gemacht, was dem Vater nicht gepasst hat, und seitdem war der Sohn gestorben. Wie oft haben wir das? Das ist menschliches Denken, Fühlen. Ja? Aber Gott ist so ganz anders. Der hat ihn Fehler machen lassen. Der hat ihn austoben lassen. Und er hat sich gesehnt, die ganze Zeit gesehnt nach seinem Sohn. Und er wusste schon vorher, wenn der zurückkommt, ich nehme ihn wieder auf. Und deswegen, als er noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Ist das nicht ein wunderbares Bild? Dieser Patriarch, dieser Reiche, nimmt seine Kleider hoch und dann läuft der zu seinem Sohn hin, umarmt diesen schmutzigen Sohn und küsst ihn. Stellt euch das mal vor, was das, was seinem Sohn für angeht. Weiter bitte. Der Sohn aber sprach zu ihm, das, was er sich vorgenommen hatte, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Weiter. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße. Und das bedeutet, er ist wieder voll in der Familie integriert. Der Ring war nämlich, ich bin Erbe. Ich bin Erbe. Alles verprasst, alles verspielt. Aber der Vater zieht ihm den Ring an den Finger und gibt ihm Schuhe an die Füße und ein Festgewand. Das steht hier nicht, aber die haben ihn unter Garantie, wurde der auch vorher gebadet, weil Gott macht keine halben Sachen. Und das ist die Wiederherstellung. Der hat nicht geschimpft, hetzte mal, dann wärst du jetzt nicht so, sondern der hat ihn wiederhergestellt. Und jetzt, nach der Wiederherstellung und nach dem großen Feiern, konnte sich der Sohn beweisen. Und ich denke, das hat er getan. Der hat Lehrgeld bezogen aus seinem eigenen. Und er hat durch die Liebe des Vaters gemerkt, Mensch, es gibt ja eine Zukunft für mich. Bitte, bitte, lasst es an euch ran, egal aus welchem Hintergrund ihr kommt, da ist die Wiederherstellung in Gott. Lasst es an euch ran. Wir werden an einem, es wird leider dann erst im Mai sein, aber wir werden es wirklich üben, wie wir Gedanken mit Emotionen bzw. mit Gefühlen anhand des Wortes Gottes zu Emotionen machen. Und diese Emotionen, die verwandeln unser Herz. Und es gibt kein Traumata. Es gibt nichts, was so tief wäre, was Gott nicht verwandelt. Ja? Ich hatte euch das Zeugnis erzählt. Schmerzen sind wirklich nie mehr zurückgekommen. Diese Zange. Das ist weg. Thematik mehr. Und deswegen, lasst euch drauf ein, bitte sinnt über das Wort Gottes nach, über die guten Dinge. Ja, himmlischer Vater, du bist ein Gott der Wiederherstellung. Egal, was ich jetzt fühle, egal, was ich mit mir rumschleppe, aber du bist der Gott der Wiederherstellung und durch deine Liebe lebst du in mir. Ja, ich danke dir, dass du das Herz der Wiederherstellung hast und dass es bei dir keine Fälle gibt, die, wo es keine Hoffnung mehr gibt, sondern bei dir ist immer Zukunft. Und Heiliger Geist macht das wirklich in unseren Herzen ganz groß, dass wir abgeben. Zeig uns wirklich, wo wir Dinge haben, wo wir so verkrustet sind, dass wir uns darauf einlassen können, auf diese Wiederherstellung. Denn du machst alles neu. Amen.